freue mich natürlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das muss am Referenten liegen. Den darf ich zunächst mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, um wen es sich handelt. Also Dr. Harald von Kannstein ist zum einen Biologe und zum anderen Nebenerwerbslandwirt. Einige werden ihn vom Apfelpressen, von unserem jährlichen Apfelpressen kennen. Da stellt er uns netterweise immer seinen Hof in der Altrheinschlinge zur Verfügung als Pressstelle. Andere kennen vielleicht auch seinen Hofverkauf. Da gibt es Eier von glücklichen Hühnern. Es sei denn, der Habicht hat mal gerade wieder zugeschlagen, dann sind sie nicht ganz so glücklich. Köstliche Marmeladen und Honig von eigenen Bienen. Beruflich ist Harald Leiter der Biotechnikabteilung von E.ON Bioerdgas. So viel ich das verstanden habe, geht es dabei um Produktion und Nutzung von Biogas. Ob das umweltpolitisch gut oder böse ist, das könnte euch Harald sicherlich besser erklären. Aber damit nähern wir uns dem Thema des heutigen Abends. Es geht um Umweltmythen oder Annahmen, manchmal erweisen die sich als falsch. Gerade habe ich einen ziemlich niederschmetternden Bericht im Globetrotter-Magazin über die Wasserkraft in den Balkanstaaten zum Beispiel gelesen. Dort sind 2700 neue Staudämme geplant. Am Anfang denkt man noch, ist doch super, Wasserkraft, erneuerbare Energie, sauber, der CO2-Ausstoß wird reduziert. Am Ende des Artikels war ich davon nicht mehr so überzeugt. Ähnliches wird Harald uns heute über den Jutebeutel und die Elektromobilität erzählen. Versuchen wir, Haralds Ausführungen zu folgen. Als promovierter Biologe wird er uns die zwei Seiten diverser Themenblöcke aufzeigen. Und ich kenne die PowerPoint-Präsentation schon auf ziemlich hohem Niveau. Hoffen wir mal, ihr könnt dem alle folgen. In jedem Fall werdet ihr bzw. sie heute Abend viel lernen. Und jeder muss dann nur noch selber für sich entscheiden. Harald, du hast das Wort.
Ja, danke, liebe Andrea. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Menschen. Ich hatte es gar nicht vorgehabt, mich bei der Vorbereitung des Vortrags groß über die Biologie des Menschen noch zu kümmern, aber es kam unweigerlich, weil wir können nicht aus unserer Haut. Wir sind, wie wir sind. Wir sind behaarte Tiere und das merkt man immer mal wieder. Ja, nur ein Beispiel, das mir neulich durch den Kopf ging. Wer hat gerne eine Spinne in seinem Schlafzimmer? Und stört sich überhaupt nicht daran. Gut. Wer stört sich nicht an einer Mücke im Schlafzimmer? Ich weiß, es sind viel, viel mehr. Ich weiß, dass solange die Mücke nicht fliegt und macht, kommen die meisten mit Mücken klar. So, jetzt sind wir Menschen ja eigentlich auch ganz gut im Rechnen. Wenn eine Mücke im Schlafzimmer ist und sie hat mich schon in der Nacht vorher zugestochen, wie hoch ist dann die Chance, dass sie dann in der Nacht sticht? 100%. Wie groß ist die Chance, dass die Spinne einen beißt? 0. Und wir haben in der Regel, wenn wir eine Spinne sehen, sagen wir Igitt. Und wenn wir eine Mücke sehen, mögen wir nicht, aber es berührt nichts tief in uns. Und daran erkennt man immer noch, dass tief in uns ist da noch ein kleines, schüchternes Tier, unser Vorläufer, der im tiefen Gehirnstamm drin sitzt, der sich noch an die Zeiten erinnert, als es Spinnen gab, die größer waren als wir. Wo man, aber nicht die Mücken. Deswegen vor Mücken hat man nicht so große Angst gehabt. Und ähnliche Mechanismen sind halt in uns nonstop am Werk. Und die werde ich versuchen, hier in diesem Vortrag ein bisschen aufzubröseln. Vielleicht hat es vor 2 Wochen jemand in der Zeitung Rheinischen Post gelesen, auf der Seite der Krefelder stand ein Zitat von dem Materialwissenschaftler Bonten. Ich würde Ihnen einen Blick auf Ökobilanzen empfehlen. Dort sieht man regelmäßig, dass im direkten Vergleich die Verpackung aus Kunststoff gegenüber zum Beispiel der aus Glas oder Alu am besten abschneidet und besser für die Umwelt ist. Das gilt sogar für die Plastiktüte. Daher der Spruch Jute statt Plastik stimmt schon lange nicht mehr. Beutel aus Baumwolle oder eben Jute haben eine deutlich schlechtere Ökobilanz und müssten bis zu 130 Mal öfter eingesetzt werden, um mit der Plastiktüte gleichzuziehen. Das Beste für die Umwelt ist, wenn man die Plastiktüte so oft einsetzt wie möglich und danach in den gelben Sack wirft. Das stimmt. Und den letzten Satz, den würde ich sogar unterschreiben. Aber wie haut das mit anderen Schlagzeilen hin, die wir lesen? Wie zum Beispiel Deutsche Umwelthilfe und andere. Plastik ist schlecht, die Einwegplastiktüte kommt nicht in die Tüte. Dann wiederum auf der anderen Seite das Ergebnis von Ökobilanzen, die zeigen, so häufig müssten die verschiedenen Arten von Tragetaschen mindestens eingesetzt werden, um besser zu sein in der Umweltbelastung, als Tragetaschen aus, Plastik, 80% wiederverwertetem Plastik. Da kommt die Baumwolltragetasche auf 83 Mal. Im Umkehrschluss würde man sie sofort wegschmeißen, wie die, eben jene Plastiktüte, wäre es 83 Mal so schlecht für die Umwelt. Wie haut das zusammen? Und da muss ich einmal ein bisschen weiter ausholen über die Herangehensweise von einem Materialwissenschaftler oder Wissenschaftlern allgemein. Es werden Ökobilanzen berechnet. Und da muss man vorher festlegen, welchen Teil der gesamten Produktionskette, Rohstoffabbau, Herstellung, Produktion, Nutzung, Lebensende, Entsorgung betrachtet man. Manche sind nur sogenannte Well-to-Wheel, alles auf Englisch, also Herstellung bis Nutzung. Weitergehende sind die Lebenszyklusanalysen, Cradle-to-Grave oder Wiege bis Bahre. Die haben auch alle ihren großen Nutzen, Sinn und Zweck, aber die betrachten alle nicht, was passiert, wenn es eben nicht entsorgt wird in einem Komposthaufen im Garten oder in einer gelben Tonne. Was ist, wenn es wild in der Umwelt landet? Einmal ein bisschen nicht tiefer einsteigen, keine Sorge. Es ist nur, die Wissenschaftler geben sich wirklich alle Mühe, um alle Facetten der Herstellung, Nutzung und Wiederverwendung von Baumwolltragetaschen gegenüber Plastiktüten abzuwägen. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die betrachtet werden, und am Ende gibt es sehr viele Einzelergebnisse über Ökotoxizität fürs Meerwasser, Humantoxizität, Sommersmogbildung, Überdüngung und so weiter. Die werden zusammengefasst in drei größere Faktoren: Ökosystemqualität, menschliche Gesundheit und Ressourcenschutz. Und Punkte sind in diesem Fall negativ, das sind Belastungen. Und hier sieht man, dass die Tragetasche aus Baumwolle sehr schlecht abschneidet im Vergleich zu einer Plastiktüte, die zu 80% aus Rezyklat besteht. Daher ist es richtig, dass der Herr Bonden sagt, Plastiktüten aus Rezyklat sind umweltfreundlicher als Papiertüten oder Baumwolltragetaschen. Jute hat er nicht betrachtet. Ich weiß, ich habe auch keine Daten zu Jute gefunden. Ich weiß aber, da Jute nicht so intensiv landwirtschaftlich angebaut wird wie Baumwolle, haben Jutebeutel in der Tat eine deutlich bessere Ökobilanz als Baumwolltragetaschen. Ich löse das Ganze noch nicht auf. Nur noch einmal einen Exkurs. Obwohl die Ökobilanz von Plastiktüten, selbst sogar die, die zu 100% neu aus Öl hergestellt werden, obwohl die besser ist als die von Baumwolltüten, Baumwolltragetaschen, hat der Gesetzgeber es immer schwieriger gemacht oder erschwert, Plastiktüten gedankenlos zu kaufen. Und dadurch hat sich der Einsatz halbiert. Ja, der Einsatz, der Verbrauch. Dann mag man sich fragen, was denn dann das Problem ist. Das Problem ist nicht so sehr in Deutschland, das Problem ist allein hier mal auf der europäischen Ebene betrachtet, Anzahl der einmal verwendeten und weggeworfenen Plastiktüten je Verbraucher in der EU nach Ländern im Jahr 2010. Hier sind dann mehrere Länder wie Lettland, Litauen, Ungarn, Slowakei im Bereich von 460, Deutschland bei 64, aber es geht schon besser mit Dänemark und Finnland bei je 4. Ich löse das Problem immer noch nicht auf, bitte ein bisschen Geduld. Das Problem liegt abseits der Ökobilanzen. Das Problem sind die Plastiktüten, die eben nicht im Mülleimer oder besser noch in der gelben Tonne landen. Die Ökobilanzen betrachten nämlich nur die fachgerechte Entsorgung, nicht aber das wilde Vermüllen unserer Umwelt. Und dort sind die Plastiktüten das größere Problem, da sie sich halt nicht so schnell biologisch abbauen lassen wie Papiertüten oder Baumwollbeutel. Normales Plastik benötigt bis zu 500 Jahre, um abgebaut zu werden. Und selbst dann ist es nicht wirklich mineralisiert, wie Papier oder Baumwolle es wäre, sondern die Partikel sind nur zu klein, um detektiert zu werden und schwimmen dann weiter als Mikroplastik in den Ozean und letztlich in seinen Bewohnern. Vor ein oder zwei Wochen war dieser Film auf Facebook sehr viral. Das war furchtbar zu sehen, wie dieser Taucher mit seiner Kamera am Selfie-Stick durch einen Müllstrudel schwamm. Riesige Mengen. Da glaubt man sofort, dass in wenigen Jahren es schon so weit ist, dass die Masse von Plastik in den Ozean die Masse der Lebewesen, die Masse der Fische, nicht der Lebewesen, die Masse der Fische übertreffen wird. Und nun das Fazit. Am liebsten möchten alle Menschen natürlich einfache Antworten haben. Was ist gut, was ist schlecht? Aber so geht das hier leider nicht. Sonst hätte es ja auch nicht so viele widerstreitende Meinungen gegeben. Das Fazit ist, es hängt alles von meinem eigenen Verhalten ab. Schmeiße ich die Tüte wohl in die Umwelt, weil ich zu einer Grillparty am Rhein gehe und vermutlich viel zu viel Bier trinke? Dann sollte ich, solange ich nüchtern bin, die Papiertüte wählen oder den Baumwollbeutel und vor allem dann an meiner Einstellung arbeiten. Weiß ich, dass ich die Tüte nach Gebrauch sofort in den Müll schmeiße, dass ich keiner bin, der noch eine große Schublade in der Küche hat mit einem Stapel von Plastiktüten, die auf die Wiederverwendung warten, dann nehme ich am besten eine Plastiktüte aus eben jenem Rezyklatanteil. Das Beste gleichwohl ist, die gleiche Tüte jahrelang zu nutzen, sogar die aus Plastik. Da müsste die Plastiktüte nur ein bisschen hochwertiger sein. Bessere Materialien, nicht so billig hergestellt. Plastiktüten, die man noch gerne mit sich führt. Oder eben der Baumwollbeutel oder die Jutetasche. Was man nicht machen sollte, um eben eine Plastiktüte zu sparen, mit dem Auto statt dem Fahrrad zum Supermarkt zu fahren. Eine Plastiktüte wiegt etwa 30 Gramm. Mit 30 Gramm Benzin kommt ein Golf gerade mal 500 Meter weit. Besser ist also das Wiederverwenden, das Ressourcensparen, die Wertigkeit der Tüten erhöhen. Und unterm Strich, ich werde darauf immer wieder zurückkommen, wer umweltbewusst leben möchte, muss nachdenken, muss bewusst leben, muss sich selbst analysieren und kritisch hinterfragen. Und auch die Biologie im Hinterkopf behalten. Gibt es jemanden, der den Textpassus hier oben nicht lesen kann? Die meisten schaffen es, richtig? Ja. Wer es nicht kann, vielleicht weil er hinten sitzt, dann liegt es bestimmt nur an der Schriftgröße. So, unser Gehirn ist sehr gut darin, mit mangelnden Informationen klarzukommen. Es ist sehr gut darin, Bekanntes im Unbekannten zu finden und es in geeignete mentale Schubladen zu packen. Das nennt dann der Neurophysiologe Chunking. Das spart Energie, führt aber eben zu jenem Schubladendenken. Neue Informationen, für die es noch keine mentale Schublade gibt, können hingegen nur mit großem mentalen Aufwand verarbeitet werden. Ein anderer kleiner Fehler unseres Gehirns ist, wenn wir mehrere Informationen im Paket kriegen und wir wissen, dass ein oder zwei Facetten, die wir kennen, plausibel sind, wie zum Beispiel, wir lesen da oben von Cambridge University, aha, wir kennen Cambridge, ist eine sehr gute Uni, sehr renommiert, dann glauben wir auch den Rest. An der Cambridge University hat nie solch eine Studie stattgefunden, ist nie durchgeführt worden. Aber gleichwohl konnte jeder den Text lesen und deswegen habe ich es gerne hier reingenommen. So, eine große Zahl von Studenten, die für Geld so vieles machen an der Uni, hat man verschiedene Aufgaben gegeben. Zum einen die Rechenaufgaben oben. Die einen mussten die Multiplikationsreihe 1 mal 2 mal 3 und so weiter lösen, schätzen. Und die anderen die umgekehrte Reihe. Das Ergebnis ist, bei der mit 1 beginnenden Reihe schätzen die Probanden im Schnitt 500. Bei der 9er Reihe war die Antwort im Schnitt 4200. Die korrekte Antwort ist 362.880, nur für diejenigen, die es interessiert. So, also unser Gehirn ist sehr gut zu Ergebnissen zu kommen, die sind zwar nicht sehr präzise, aber es ist halt energiesparend und das ist auch ganz gut so, denn obwohl unser menschliches Gehirn nur 2% der Körpermasse ausmacht, verbraucht es im Ruhezustand 20% des gesamten Energieverbrauchs und 60% des Blutzuckerverbrauchs. Aber nur der kleinste Teil davon wird für bewusstes Denken und Erinnern verwendet. Das meiste für vegetative Prozesse, wie wenn wir schlafen würden. Wir können es nicht beeinflussen. Und daher tut es mir leid, das hier einmal so festzustellen, Schachspielen und Kreuzworträtsel können leider nicht Joggen ersetzen. Wichtig ist, sich klarzumachen, bei Energiemangel wird zuerst die Ratio, das Denken, heruntergefahren. Vegetative Prozesse aber laufen weiter. Das ist auch deswegen so wichtig, weil dadurch deutlich wird, dass halt zum Beispiel unsere Schüler in der Schule vormittags am besten ein Frühstück gehabt haben sollten. Und wo das leider nicht der Fall ist, ist dadurch dann auch der Lernerfolg deutlich geringer. Aber das betrifft nicht nur Kinder. Bei uns Erwachsenen ist das genauso. Ich meine nur mal ein Beispiel. Wenn man am späten Nachmittag noch ein geschäftliches Meeting hat, da kommt man selten zu einem gütlichen Ergebnis. Jeder will nur noch nach Hause, ist müde, ist vielleicht schlecht gelaunt und ist vor allem nicht sehr entschlussfreudig, außer zu entscheiden, lasst es uns vertagen. Daher gibt es ja auch Geschäftsessen. Da wird dann wieder der Blutzuckerpegel erhöht, alle sind viel besser drauf. Bei der Gelegenheit wollte ich auch, es kommen nämlich noch einige Folien, bitte greifen Sie zu, es wäre ja schade, wenn hier jemand nicht folgen kann, nur weil der Blutzuckerpegel zu stark abgesunken ist. Es ist viel, nehmen sich wirklich gerne auf Vorrat 3, 4, 5 Sachen, was Ihnen am besten schmeckt. Ein anderes Beispiel aus der Wissenschaft war, man hat, ich weiß nicht wer und wieso, hat untersucht, wie die Chance oder was die Faktoren sind, die den Erfolg von Berufungsverfahren von Gefängnisinsassen in Israel beeinflussen. Und es war nicht die ob die Insassen in Schreibschrift oder Maschine geschrieben haben, wie lange sie schon drin gesessen haben, ob es Männer waren oder Frauen. Entscheidend war einzig und allein die Tageszeit. 70% der Anträge auf frühzeitige Haftentlassung wurden positiv beschieden, wenn sie vormittags von der Kommission behandelt wurden. Und nur 10%, wenn es nachmittags war. Das Ergebnis ist, wenn wir nicht genug Zucker im Blut haben, denken wir nicht mehr so klar und sind nicht mehr so entscheidungsstark. Oder wir haben Angst vor entscheidungsschweren Entscheidungen. Ich wiederhole mich. So, die Evolution hat Gehirne mit eben solchen Energiespartricks bevorzugt. Das Ergebnis nennt sich Heuristik. Die Kunst, mit begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Ich nenne dieses sperrige Wort fortan Intuition, weil es eigentlich das Gleiche meint. Und evolutionär hat es ja auch einen sehr großen Vorteil für uns gebracht. Wenn wir nur Ausschnitte wie diese sahen und dann wegliefen. Diejenigen, die sagten, ach, warum laufen denn alle weg, wollen wir nicht nachschauen, ob es nicht vielleicht doch ein Pavian ist, die haben mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit ihre Gene weitergegeben. Der Neurophysiologe Daniel Kahneman hat seine Ergebnisse so zusammengefasst. Unser Gehirn arbeitet mit zwei Systemen. System 1 ist eben eine Intuition. Die kann rasche Entschlüsse fassen, arbeitet heuristisch, ist hyperaktiv, hat zu allem eine Meinung und von wenig eine Ahnung. Das System 2 ist das rationale Denken. Das ist unsere Vernunft und Intelligenz. Arbeitet bedächtig, aber analytisch. Es braucht 10-mal länger, bis es zum Ziel kommt, aber das Ziel ist dann deutlich verlässlicher. Es gibt noch mehrere Fehler, die für unser Thema heute relevant sind. Ich fasse nicht alle zusammen. Ich stelle nicht alle Fehler vor. Am Ende werde ich 2-3 interessante Bücher vorstellen, die alle beliebten Denkfehler einmal vorstellen. Und von dort habe ich auch die verschiedenen Beispiele geklaut. Also, fangen wir mit dem Selbstbestätigungsfehler an. Zum Beispiel fragt man Eheleute getrennt nach ihrem Anteil an der Hausarbeit, ist die Summe immer über 90%. Es hätte nicht einen einzigen Fall gegeben, wo die Summe unter 100% war. Erfolg der Firma. Wenn man Manager fragt, warum die Firma erfolgreich war oder warum sie nicht erfolgreich war. Der Erfolg lag immer am eigenen klugen Handeln. Der Misserfolg lag allerdings immer an den Umständen. Eine interessante Studie über 3 Jahrzehnte umfasste ungefähr 200 Experten aus Politik und Wirtschaft. Die sollten jeweils vorhersagen, was in den nächsten 2, 3, 5 Jahren passieren würde. Und nach eben jener Zeit kam der Wissenschaftler wieder zurück und die sollten mal erzählen, ob ihre Vorhersagen, ob sie richtig gelegen haben und was ihre nächsten Vorhersagen sind. Nun, würfeln wäre genauer gewesen in Kürze, aber rein statistisch hätte ein Affe mit Dartpfeilen und einem Dartboard bessere Vorhersagen treffen können. Aber die Experten meinten, nur sich so zurückerinnernd, dass sie zu 85% immer die richtigen Vorhersagen getroffen hätten. Unterm Strich, wir suchen lieber Bestätigung für das eigene Handeln, als es kritisch zu hinterfragen. Das ist auch ein Grund dafür, warum Schmeichler so beliebt sind und Kritiker und vor allem noch schlimmer kritische Gegenstimmen so unbeliebt sind. Ein weiterer Fehler ist der Verknüpfungsfehler. Zum Beispiel, wie eben mit Cambridge University. Anderes Beispiel ist, wir hören Plastiktüte, denken an Chemie. Mit Chemie haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, darum kommt das erstmal in die schlechte Schublade. Jute ist Natur und ist daher gut. Und von daher klingt Jute statt Plastik plausibel, weshalb unser faules System 1 die Intuition gewinnt. Das System 2 müsste erst noch die Ökobilanzen suchen, studieren, abwägen und hat noch nicht mit der Arbeit begonnen, als das System 1 mit der Meinungsbildung schon fertig ist. Der Erfahrungsfehler. Eine Katze verbrennt sich auf einem heißen Herd die Pfoten. Sie wird sich nie wieder die Pfoten verbrennen, weil sie auch nie wieder auf dem Herd sitzen wird. Ja. So, und unterm Strich kann man das in dem Sprichwort zusammenfassen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wer einmal seine Glaubwürdigkeit verspielt hat, wie chemische Industrie oder Banken oder Landwirtschaft, dem glauben wir auch nicht, wenn sie gute Sachen tun oder uns etwas erzählen wollen, was wir halt allerdings für unglaubwürdig halten, weil wir ihnen nicht mehr glauben. Für mich ist das Fazit, und ich hoffe, dass das vielleicht auch jemand mitnimmt, dass wir lieber auf unsere Feinde hören sollten und unsere Freunde kritisch hinterfragen sollten. Der Selbstbestätigungsfehler, ich lese und höre nur das, was mich bestätigt, zusammen mit dem Verknüpfungsfehler, war doch alles ganz plausibel, und zusammen mit dem Erfahrungsfehler, wem wir einmal unser Vertrauen geschenkt haben oder es entzogen haben. Das sorgt dafür, dass wir mit uns und unserem Umfeld zu unkritisch sind. Von einem guten Feind erfährt man mehr über sich als von einem schlechten Freund. Und in der praktischen Umsetzung, wenn einer von Ihnen hier ein FAZ-Leser ist, sollte er vielleicht auch mal die Tageszeitung lesen und umgekehrt. Ein Beispiel auch dazu, wem wir trauen und andere menschliche Eigenheiten. Vielleicht es erinnern sich jetzt natürlich alle wieder an Brandspar. 1995 wollte Shell die Plattform wie genehmigt in der Tiefsee versenken. Greenpeace startete eine Kampagne gegen die Versenkung. Es kam zu einem Boykottaufruf, Morddrohungen gegen Mitarbeiter. Der Spritverkauf sank dramatisch. In der Folge wurde die Anlage nach Norwegen gezogen und dort abgebaut. In einem Bericht habe ich gelesen, dass an der Plattform sehr seltene Kaltwasserkorallen waren. Da weiß ich noch nicht, was mit denen geschehen ist. Vermutlich haben die es nicht überlebt. Leider ist unsere Sorge meistens nur den Tieren gegenüber oder Lebewesen gegenüber, die uns ähnlich sind. Je unähnlicher sie uns sind, desto weniger Empathie können wir aufbringen, was ich auch so als Mikrobiologe sehr schade finde. Retrospektiv hat noch einmal ein Rat aus Wissenschaftlern den Vorgang durchgesprochen und bestätigen, dass die Versenkung von allen Übeln das geringste Übel gewesen wäre. Retrospektiv gab Greenpeace zu, auch mit falschen Zahlen gearbeitet zu haben. Retrospektiv fragte sich die Presse auch, ob es richtig war, immer alle Bilder von Greenpeace so unkritisch übernommen zu haben und hat sich hinterher darauf geeinigt, künftig von keiner Konfliktpartei mehr Bildmaterial zu übernehmen. Also ich sage das, weil wir umweltbewegten Menschen tendenziell, was heißt tendenziell, im Großen und Ganzen den NGOs glauben und Wirtschaftsunternehmen nicht. Aber NGOs sind auch Organisationen und sind auch häufig wirtschaftlich tätige Organisationen und daher sollten wir auch dort kritisch sein. Wir Menschen neigen auch dazu, Gefahren, denen wir täglich ausgesetzt sind, nicht mehr zu erkennen, nicht mehr wahrzunehmen. Aber hingegen das, was neu auf uns zukommt, darauf reagieren wir sehr hysterisch. Ich weiß aus eigener Erfahrung, aus meiner Arbeit mit Quecksilber entgiftenden Bakterien, musste ich viel mit hochgiftigen Quecksilberlösungen arbeiten. Am Anfang hatte ich dazu noch zwei Paar Handschuhe, Mundschutz, Brille und arbeitete im Abzug. Und nach 3 Jahren habe ich häufig mal eben Teilmengen so am Platz, ohne Handschuhe, ohne alles pipettiert. Und als mir das klar wurde, entschloss ich mich, mit der Arbeit mit Quecksilber aufzuhören und habe mich weniger giftigen Schadstoffen dann zugewandt. Schöner Spruch von Dieter Nuhr, wegen zum Glyphosat in Bier. Alkohol ist im Bier viel krebserregender als so ein bisschen Glyphosat. Aber die gute Nachricht ist, wenn man besoffen ist, denkt man nicht drüber nach. Ich sehe da eine große Parallele zu dem Fipronil-Skandal in den Eiern. Ich habe mal, es hat mir das Herz zerrissen, auch als Hühnerhalter, zu sehen, wie diese Mengen von Eiern weggeschmissen wurden. Dachte ich mir, das, ist das wirklich so schlimm? Und habe mir dann die Einschätzung zu Fipronil kommen lassen und habe untersucht oder habe studiert, welche Substanzen in natürlicher Weise vorkommen in Eiern. Unter anderem sehr viele Aminosäuren. Und in der Konzentration, in der zum Beispiel Threonin in Eiern vorkommt, hat die das gleiche Risikopotenzial, das gleiche sehr, sehr geringe Risikopotenzial, wie Fipronil es hatte. Nur Threonin kommt halt natürlicherweise darin vor. Es ist ja nichts, worüber wir uns Sorgen machen. Es ist uns vertraut. Aber Fipronil ist was Neues. Fipronil war wie der vermeintliche Löwe im Gras, sodass wir aufgeschreckt weggelaufen sind. Auch zu weiteren Gefahren. Die meisten tödlichen Unfälle passieren zu Hause. Das sind 10.000 tödliche Unfälle, meistens so beim Fensterputzen. Hingegen 3.500 im Straßenverkehr. Ich komme gleich noch auf die Kontrollillusion. Also unterm Strich, wir ignorieren vertraute Gefahren, aber reagieren sehr heftig auf neue Gefahren. Wir sind biologisch so programmiert. Pardon, jetzt muss ich einmal ein kleines Stückchen trinken. Die Gefährlichkeit von Dingen, die wir kontrollieren und uns dadurch vertraut sind, wird immer geringer eingeschätzt als unbekannte Gefahren. Die subjektive Wahrnehmung der Gefährlichkeit ist, Autofahren ist sicherer als Flugzeug. Jeder, der im Flugzeug war, hat irgendwann mal gedacht, hoffentlich komme ich wieder heil runter. Aber wer denkt das denn, wenn er sich in ein Auto setzt? Dabei die Zahlen sind, Tote per 100 Millionen Personenkilometer, Auto 0,7, ein Flugzeug ein Zwanzigstel davon, 0,035. Oder auch Kernkraft gegenüber erneuerbaren Energien. Jeder würde sofort unterschreiben, dass Photovoltaik harmloser, sicherer ist als Kernkraft. Kernkraft, das wir alle als so furchtbar gefährlich zu wissen glauben. Die Zahlen, und die habe ich mir diesmal die Mühe gemacht, sogar selber zu recherchieren und nachzurechnen, zumindest für Kohle, Kernkraft sind. Sie können es da hinten nicht erkennen, ne? Von daher, Sie fragen sich wahrscheinlich, was ist dieser riesengroße Balken? Das hier ist die Kohleverstromung in China. Da sterben jedes Jahr viele hunderttausend Menschen an der Luftverschmutzung durch Kohle. Gut, soweit auch bekannt. Weltweit sind es 60 Tote pro Terawattstunde. Öl, Kohleverstromung in den USA, vielleicht auch ähnlich wie in Deutschland. Dann Biomasse. Hier ist vor allem allerdings auch die Nutzung von Biomasse zum Kochen drin. Und mit dem ganzen Rauch in der Küche. Erdgas, Solar. Hier stecken halt auch die Besitzer drin, die eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und an einem schönen Februartag, wenn die Sonne ganz toll scheint, als aber am Vortag geschneit hat, die Anlage also keinen Strom produziert, obwohl die Sonne scheint, dann sind da doch einige Leute, die klettern mit der Leiter hoch und machen den Schnee weg von den Modulen. Weiß ich von der Mutter von Freunden von mir, die noch mit Mitte 70 das gemacht hat. Es ist alles gut gegangen, aber es gibt viele Fälle, da geht das nicht gut. Und die Kernkraft rangiert hier am unteren Ende. Es hat furchtbar viele Tote durch die Kernkraft gegeben, keine Frage. Tschernobyl vor allem. Aber man muss auch sehen, dass die Kernkraft extrem viel Energie beigesteuert hat. Sie glauben mir jetzt nicht. Das ist auch gut so. Weil das ist jetzt nur eine Statistik. Das sind die Toten. Es gibt ja noch andere Risiken für die Umwelt und Krebs und so weiter. Gleichwohl, zumindest in dieser wirklich sehr validen Rechenweise, steht Kernkraft auf dem untersten, auf dem sichersten Platz. Was wollte ich dazu noch erzählen? Vielleicht kommt es gleich wieder. Also, unsere Intuition sagt das eine, häufig sagen objektive Fakten etwas anderes. Es ist noch nie so leicht gewesen wie heute mit Wikipedia, darum häufig mal online gehen und eigene, liebgewonnene Gewohnheiten hinterfragen oder Meinungen hinterfragen. Nun, der Mensch ist nicht rational, er tut nur so. Wir bilden uns intuitiv, subjektiv eine Meinung aus allem, was wir irgendwo, wir könnten die Quellen nicht mehr benennen, wo wir unser Wissen hergeholt haben. Dann haben wir eine Meinung und dann suchen wir nur die Argumente, die uns darin bestätigen. Und erst das macht den Wert von Marken aus. Der Kunde vertraut der Marke, sodass er nicht mehr groß nachdenken muss. Jetzt komme ich aber wieder zu den Umweltmythen zurück. Ein Beispiel hier zeigt einen von mehreren Kartons mit LED-Lampen, die ich aussortieren musste, die frühzeitig kaputt gegangen sind. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, immer mit Edding auf die Lampe zu schreiben, wenn ich sie reinschraube und wenn ich sie rausschraube. Und da sind einige Lampen dabei, die nur 10 Stunden gehalten haben, manche 100. Aber zumindest in dem Karton hatte keine über 1000 gehalten. Warum ist das wichtig? Weil die Emissionen der Produktion von LED-Lampen ungefähr 100 Mal höher sind als bei der Glühbirne. Das liegt vor allem an der Elektronik und den seltenen Erden in den LEDs. In einer Ökobilanz, die sagt, dass LED-Lampen umweltfreundlicher sind, rechnet man mit 6000 Betriebsstunden. Kann man auch. Sollte auch so lange halten. Und dann wären die LEDs auch umweltfreundlicher. Und vor allem, wenn Kohlestrom dabei verdrängt wird. Dann ist das nach ungefähr 50 Betriebsstunden der Fall. Was aber, wenn in einem Netz unbegrenzt Ökostrom vorhanden ist? Was ist dann besser? Dann ist die Glühbirne besser. Weil die bei der Nutzung, also wenn der Ökostrom ansonsten vernichtet werden müsste, dann ist es besser, eine Glühbirne einzusetzen.
Als Heizung dann aber.
Auch als Heizung. Ja. Was aber, wenn die LED mit Kohlestrom hergestellt wurde und nur 10 bis 100 Stunden hält statt 6000? Nun, das habe ich gerade nicht ausgerechnet, aber ich neige dazu zu sagen. Achso, Entschuldigung, ich bin gerade wirr. Also, nach 50 Betriebsstunden sind die gerade mal pari in der Ökobilanz. Darunter wäre es besser, um die Glühbirne eingesetzt zu haben. Und ich glaube, es ist schwer. Jeder möchte einfache Wahrheiten, nicht wahr? Soll man die Glühbirnen verbieten oder nicht? Was für eine Entscheidung soll man treffen, wenn ich sage, ja, aber für die Kellertreppe ist es besser, eine Glühbirne einzusetzen. Und auf der Basis zu sagen, ja, dann erlauben wir weiterhin die Produktion und den Verkauf von Glühbirnen. Dann würden natürlich viele aus ihrer Trägheit heraus auch für die Flurbeleuchtung und fürs Ess- und Wohnzimmer auch weiterhin die Glühbirnen einsetzen. Es ist ein Dilemma. Die Politik vor allem braucht einfache Wahrheiten, weil alles Komplexere schwierig umzusetzen ist. Gibt es noch Süßigkeiten? Gerne, ja, gerne wieder kreisen lassen. Jetzt kommen nämlich noch ein paar schwierige Folien. Jetzt kommt nämlich die Energiewende.
Wir müssen auch wieder hier zurück.
Also es, meiner Erinnerung nach kam der Begriff Energiewende erst nach dem Abschalten der Atomkraftwerke nach Fukushima 2011 auf. Nur, Wir hatten schon lange vorher einen Ausbau von erneuerbaren Energien gehabt. Es ging los 1991 mit dem Stromeinspeisungsgesetz. Das ist hier zu sehen. Diese Grafik zeigt vermiedene Treibhausgasemissionen durch die Nutzung erneuerbarer Energien 1990, 2000. Hier kam das erste erneuerbare Energiengesetz, das EEG. Hier mit grün kam dann noch die Biokraftstoffquote. Für Strom, Wärme. Und hier in 2011 ist Fukushima und man sieht schon, auch wenn es große Schwankungen zwischen den Jahren gibt, im Schnitt ist der Ausbau der erneuerbaren Energien nach 2011, seitdem wir das Wort Energiewende überhaupt verwenden, geringer geworden. Weil man dann auch feststellte, ach herrje, wir wollen zwar erneuerbare Energien haben, aber der kostet ja so viel. Das jetzt kostet es mehr als die Tasse Cappuccino. Und also wir wollen natürlich was Gutes tun, aber es darf nichts kosten. Und so hat dann Berlin leider wieder an der Schraube gedreht und durch verschärfte EEG-Gesetze den Ausbau fast zum Stoppen gebracht. Dann kam noch dazu, dass die Stromlücke nach dem Abschalten der Kernkraftwerke vor allem durch Kohlestrom gedeckt wurde. Und als Ergebnis haben wir hier die gesamten CO2-Emissionen. Hier die rötlichen Balken zusammen sind die Emissionen aus der Verstromung. Man sieht, von 2000 bis 2010 ging es ein bisschen nach unten und bis 2011 und ab 2012 stagniert es. Es hängt vor allem jetzt nur noch von milden oder sehr kalten Wintern ab, ob wir in der Summe einen höheren Balken kriegen oder einen geringeren Balken. Anderes Beispiel, die Treibhausgasbilanz von Diesel. Ist das wirklich so? Nun, wenn man sich den Kraftstoff selber anschaut, dann hat Super 3 Kilogramm CO2-Emissionen pro Liter und Diesel ganz genauso. Nur der Verbrauch bei Dieselmotoren ist geringer als bei Ottomotoren, ungefähr 15-17%. Dadurch würde also ein gleich großes Auto mit Diesel statt mit Benzin 17% weniger CO2 emittieren. Nur ein kleineres Auto und eine sparsame Fahrweise sparen aber auch schon, je nachdem, 10-20% CO2 ein. Ergo, die CO2-Einsparung hätte man auch anders haben können, hätte man vor allem günstiger haben können mit einem kleineren Auto. Aber
kann man diese Zusätze machen? Kann man diese Zusätze machen?
Es gibt keinen Diesel unter der Größe von einem Golf. Es gibt keine Klein- und Kleinstwagen mit Diesel. Wenn es nachgefragt wird, könnte es vielleicht sogar gemacht werden. Ich frage mich, also ich bin selber nie Dieselfahrer gewesen, deswegen fällt es mir sehr leicht, das hier sehr, sehr kritisch zu untersuchen. Ich vermute, dass Diesel so aus den genannten subjektiven Fehlern das gute Image hatte. An Tankstellen ist der Dieselpreis fast immer oben und immer der niedrigste Preis. Außer an Erdgastankstellen und mit LPG, da steht das aber hier auf sehr viel kleineren Tafeln und ganz weit unten, da erkennt man das nicht. Also tagtäglich fahren wir an Tankstellen vorbei, sehen, oh, Diesel ist mal wieder das günstigste. Ich vermute, dass dadurch wir, oder die Dieselfahrer sich subjektiv gedacht haben, Diesel ist das billigste, ich will Diesel. Und dann kommt die Rationalisierung, der ist am billigsten und klimafreundlich ist er auch. Mir kommt das vor wie ein Selbstbestätigungsfehler, um das eigene Handeln zu legitimieren. So, jetzt kommt die richtige Keule über die Elektromobilität und die ganze Mobilität und bisherige Ökobilanzen. Die bisherigen Ökobilanzen, die Sie gelesen haben, sind alle nur eingeschränkt verwendbar. Die orientieren sich nämlich alle nur an einer durchschnittlichen Fahrzeugnutzung. Je nach Studie sind es mal 10 oder 12 Jahre. Sind es mal 150.000 Kilometer Lebensfahrleistung oder 200.000. Der Verbrauch ist immer auch nur der angegebene Durchschnittsverbrauch. Aber das Leben ist viel komplexer, die Fahrweisen sind viel komplexer. Es gibt eine riesengroße Streuung vom Durchschnitt. Allein hier eine Übersicht über die Strecken, die Autos, deutsche Autos im Schnitt zurückgelegt haben. Im Schnitt 14.000 Kilometer, das wäre dieser Balken. Aber es gibt auch einige, die haben 0 bis 5 oder bis 5.000 Kilometer zurückgelegt. Es gibt wirklich viele Leute, die haben ein Auto geerbt, gekauft, was auch immer, und fahren damit nur 1 Kilometer pro Tag. Im Schnitt. Weil sie einmal pro Woche zum Supermarkt fahren und einmal in der Woche zur Apotheke. Die sind von solchen Ökobilanzen überhaupt nicht erfasst. Auch geht da überhaupt nicht rein die Fahrweise, ob jemand sportlich fährt, ja, wie lange er das Auto wirklich nutzt, wie groß das Auto ist. Das vorweggeschickt. Jetzt ein kleiner Exkurs zu den Batterien. Denn Elektromobilität geht nicht ohne die leistungsstarken Batterien. Die meisten Batterien werden in Asien produziert. Der große Kreis in den USA, das ist nur die Gigafactory von Tesla und das ist nur bisher nur eine Ankündigung. Tatsächlich werden 72% der Batterien in kohleintensiven Ländern wie China und Südkorea hergestellt. Daher können wir eigentlich davon ausgehen, dass dann die Batterien, die wir hier in unseren Autos verwenden, auch mit einem großen Anteil von Kohlestrom hergestellt wurden. Ich hoffe, dass Sie das am Kontrast erkennen können. Das sind nämlich hier die Gesamt-CO2-Emissionen bei der Produktion eines Autos, Karosserie und Motor in Grau und wo vorhanden die jeweilige Elektrovariante hier in Gelb oben drüber. Nun, je größer die Batterie, desto größer sind die entsprechenden Emissionen. Die kleine Batterie vom VW ab bringt 1,6 Tonnen Treibhausgasemissionen mit sich. Die von dem Tesla Model X 100D bringt allerdings schon 11 Tonnen CO2-Emissionen mit sich. Da ist allein die Produktion der Batterie CO2-intensiver als die Herstellung des kompletten VW-Ups. Und wenn wir das einmal noch kurz im Hinterkopf behalten, dann verstehen wir diese Komponenten. Ich glaube, das ist so die letzte schwierige Grafik. Hier haben wir die CO2-Emissionen über die Lebensfahrleistung mit verschiedenen Kraftstoffen. Und hier ist die gesamte Essenz aus der Diskussion ablesbar. Wenn jemand überhaupt nicht fährt, ein Auto kauft und sagt, das wird mal ein Oldtimer und deswegen stelle ich ihn jetzt in die Garage. Oder ich fahre nur einmal in der Woche zur Apotheke. Dann sind die Emissionen nahezu nur diejenigen aus der Produktion. Und da hat in der Tat der Benziner die allerniedrigsten Emissionen. Es gibt also tatsächlich, es gibt Autos, es gibt Nutzungsverhalten, da ist es, ist die klassische Variante mit einem Verbrennungsmotor, mit einem fossilen Kraftstoff, die CO2 oder die klimafreundlichste Variante. Sicher, ich meine, die allerklimafreundlichste Variante wäre natürlich für diese Leute gar kein Auto zu kaufen und wenn sie einmal in der Woche zur Apotheke wollen, dann mit dem gesparten Geld ein Taxi zu nehmen. Aber es ist, wie es ist. So, in diesem Fall, aber nur die hohen Emissionen aus dem Benzin sorgen dafür, dass je mehr das Auto fährt, desto schneller steigen die Emissionen an und schon bald ist es der klimaschädlichste Treibstoff. Hier diese gelbe Linie ist ein E-Golf mit erneuerbarem Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach. Er startet halt hier mit mehreren Tonnen CO2-Emissionen, mehr als die konventionelle Variante. Und schon nach 5 Kilometern pro Tag ist man dann mit dem Stromer umweltfreundlicher unterwegs als mit dem Benziner. Aber es gibt ja noch mehr Varianten. Und danke Andrea für den Hinweis, dass ich auch in einer Firma arbeite, die Bio-Erdgas herstellt, habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wenn man ein Erdgasauto fährt und nur Bio-Erdgas tankt, das aus Gülle stammt, ist man bis zu einer Fahrleistung von ungefähr 90 Kilometer pro Tag mit einem Verbrennungsmotor mit Bio-Erdgas am günstigsten unterwegs. Sie dürfen das natürlich gerne kritisch hinterfragen. Ja, der stellt es ja auch selber her, weil Biogas aus Gülle stellen wir nicht her, damit habe ich nichts zu tun. Ich kenne halt nur zufälligerweise die Emissionsdaten davon. So. Der Stromer ist also im Vergleich zu dem Verbrennungsmotor mit Biomethan nur dann am klimafreundlichsten, wenn er im Laufe seines Lebens ungefähr 300.000 Kilometer gefahren ist. Mit der gleichen Batterie. Und hier sehen wir schon die Schwachstelle. Man schätzt, glaubt nicht, dass die Batterie so lange durchhält. Dann nach 100.000 Kilometern, vielleicht 150.000 Kilometer, gibt es eine neue Batterie und zack, wieder je nach Auto 1 bis 10 Tonnen CO2 wieder oben drauf. Das ist aber noch nicht das Ende der ganzen Diskussion. Das ist jetzt die Momentaufnahme und die wird wahrscheinlich noch eine lange Zeit gültig sein. Aber wenn wir dahin kommen, dass auch die Batterien mit mehr erneuerbarem Strom hergestellt werden und auch die Emissionen des selbsterzeugten Stromes, ja auch Photovoltaikstrom hat Emissionen, aber wenn auch die geringer werden, dann besteht die Chance, dass man auch in Zukunft schon mit einem Stromer mit geringeren durchschnittlichen Fahrleistungen am umweltfreundlichsten unterwegs ist. Ich habe mich da gefragt, immer wieder, ich frage es mich immer noch, warum haben es eigentlich diese alternativen Antriebe so schwer? Erdgas gibt es gerade mal in Deutschland 100.000 Fahrzeuge und 1.000 Tankstellen. Gesamt gibt es 14.000 Tankstellen. Elektro hat immerhin schon 8.000 Ladesäulen. Woran liegt das? Ist es die Bequemlichkeit unseres Hirns? Ist es Herdentrieb? Ist es, was der Bauer nicht kennt, das tankt er nicht? Ich habe keine Antwort dazu. Muss sich jeder selber fragen. Ich wollte heute einmal noch darüber berichten, auch über verschiedene andere alternative Antriebe. Sollen wir einmal eine Fragerunde einlegen oder soll ich mit den Folien weitermachen?
Wie lange geht's denn?
Jetzt kommen die spannenderen Folien, die auch gar keine komplizierten Diagramme mehr haben. Wir sind oben auf dem Berg und jetzt geht's angenehm runter. Ja.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, was ist denn sozusagen mit dem Aspekt, wenn man jetzt diese Technologien unterstützt oder diese Firmen unterstützt, die alternative Antriebe herstellen, wo sie das Auto kaufen? Weil wenn die keinen Markt haben und keinen Umsatz machen, dann können sie auch nicht weiter investieren oder forschen. Was ist denn mit dem Aspekt? Also auch wenn er jetzt noch nicht so weit ist, wenn der Markt sich nicht öffnet oder erweitert, dann haben die vielleicht nicht eine entsprechende Zukunft, schneller und besser ihre Batterien zu bauen.
Das stimmt. Also man kann natürlich sehr viel mit Steuern machen. Die Erdgasautos hatten einen guten Antrieb darin gehabt, oder die Käufer hatten einen Anreiz, weil halt Erdgas von der Mineralölsteuer, von der Energiesteuer befreit ist. Meiner Meinung nach bräuchten Stromautos auch keinen Zuschuss, sondern bräuchten auch nur eine verlässliche, 10, 20 Jahre lang dauernde Befreiung von Steuern und Abgaben in irgendeiner Art und Weise.
Ich zahle auf ein Elektroauto 10 Jahre keinen Steuern.
Ja, aber nicht der Kraftstoff. Zum Beispiel der Kraftstoff, den ich tanke, Erdgas. Aber der Strom selbst wenn es erneuerbarer Strom ist, geht die EEG-Umlage, Stromsteuer, Mehrwertsteuer.
Richtig, das geht alles raus, ja. Das kannst du auch nicht widerspielen, wenn du privat holen musst.
Nein, nein. Ja. Ja. Also, wo ich ein bisschen Probleme habe jetzt gerade bei den Elektroautos, ich muss jetzt dazu sagen, ich fahre selber ein Elektroauto. Mhm. Das ist genau wie mit den YouTube-Beutel vorhin. Die betrachten ja immer einen Teil der Emissionen. Weil da gehen natürlich auch noch die Lärmemissionen
mit rein.
Wo entstehen die Emissionen? Mhm. Entstehen die eher im ländlichen Raum? Oder gut, da jetzt im Ausland. Aber sagen wir mal, die entstehen nicht im städtischen Raum. Das heißt, ich verbreite die Emissionen natürlich auch ganz anders. Ja. Das heißt, das muss auch mal betrachtet werden. Mhm. So, ich fahre sowieso ein Auto, das ist nicht für Distanzen von über 50 Kilometer geeignet. Mhm. Brauche ich aber auch nicht. Und für eine längere Distanz setze ich mich hinzu. Boah, ich gehe dann gar kein Auto. Und das sind so Sachen, die muss man ja dann auch mit reinrechnen, wenn man jetzt diese Sachen gegeneinander vergleicht. Das ist natürlich auch mal das kritische Hinterfragen, brauche ich das? Wenn ich den Leuten sage, ich fahre ein Elektroauto, sagt, brauche ich nicht. Oder kann ich nicht, weil ich hat nicht die Reichweiten, die ich brauche. Faktisch gesehen haben wir aber 98% unserer Zeit fahren wir eigentlich keine Strecken länger als 20 Kilometer.
Ja. Ja, und das stimmt. Und es gibt keine einfachen Lösungen. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn, wo er die Prioritäten setzt, wenn er etwas einsparen möchte, ob Geld, ob CO2-Emissionen oder auch andere Emissionen dazu. Und also mein Fazit, persönliches Fazit wäre nur, man sollte nicht pauschal Verbrennungsmotoren verbieten, so wie ich auch eigentlich nicht pauschal ein Verbot von Glühlampen befürwortet hatte. Es gibt viele, viele Fälle, wo Elektroautos viel besser abschneiden, vor allem Stickoxid, Diesel, keine Frage, aber es gibt ja nun auch den Fall von Erdgasautos mit Bio-Erdgas. Ist zwar nur eine Nische und es ist, wem kann man schon verkaufen, dass wegen 100.000 Autos, wenn jemand Verbrennungsmotoren ganz verbieten möchte, zu sagen, ja, es gibt 100.000, die sind aber nicht so schlimm wie die 40 Millionen anderen. Es ja, ist,
da spielt natürlich auch wieder der...
Ganz kurz, da hinten noch eine Frage zuerst.
Wollten Sie erst oder? Nee. Also ich fahre zwei Elektroautos sogar, obwohl ich am liebsten Fahrrad fahre.
Wie ist das möglich? Sind die so klein?
Ich sage jetzt mal, ich habe seit 10 Jahren ja hier am Appelterweg dann einen Modellflughafen, eine Photovoltaikanlage und bin auch bei Genossenschaft hier, Bürgersolaranlage, seit 10 Jahren. Das läuft ja super. Und bin seit 20 Jahren ja auch in diesem Prozess gewesen mit dem EEG, das ist ja auch der Hammer gewesen. Fazit ist, wie bei Kindern, man muss es erstmal fördern, damit es groß wird und selbstständig. Und bei den Elektromobilitäten, das ist zum Beispiel auch, da fand ich übrigens sehr gut damit mit der Taz und mit der Frankfurter allgemein, man muss sich wirklich aus verschiedenen Quellen mal informieren. Da war fantastisch, hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Und also nicht vorurteilen, ganz blöd, jetzt will ich aber nicht so viel reden, sondern einfach auch mal in den Raum stellen, was glauben Sie vom Stromkuchen in Deutschland, wenn alle 40 Millionen Autos, Verbrenner, auf Elektro umstellen. Jetzt egal, Wasserstoff ist ja auch eine Brennstoffzelle oder auch ein Elektromotor. Was glauben Sie? 10%, 30% oder 60%? Und das ist auch phänomenal. Jetzt sind nur 10%. Warum? Weil der Elektromotor so effizient ist. Und ich fahre seit 4 Jahren Elektrosmart, ich fahre jetzt meine Frau immer zum Kindergarten nach Osterrad, ideal für Kurzstrecken. Und seit 16 Monaten habe ich mir das billigste, weil ich auch aufs Geld achten muss. Ich habe viele Kredite laufen und Schulden bei der Gemeinschaftsbank in Bochum, wo ich auch 30 Jahre immer bin. Also Synergieeffekte sind nicht. Und den habe ich den billigsten Tesla seit 16 Monaten und fahre noch für Spaß. Ich habe mal Oslo angeguckt, das ist ja Hauptstadt der Elektromobilität. Da kannst du mal eben hinfahren mit dem Tesla. Da muss man sich Zeit nehmen, nicht schnell reisen. Ja. Der Weg ist das hier. Ich bin 53.000 Kilometer gefahren, butterweich, fantastisch, überhaupt kein Feinstaub mehr. Die Batterie, Herr Doktor von Kanzlein, die Batterie wird immer besser bei dem Tesla. Da gibt es natürlich Raser, wie Sie jetzt schön sagten.
Ja, ja.
Bei mir in der Tiefgarage hier in Büderich, da hat einer 434 erzählt, zeigt mir, wo die Porsche steht unter so einem Beilach hin. Ne? Diese Leute sammeln Luxusautos, ein Riesengeschäft. Nein, aber es ist fantastisch. Die Batterien von Tesla werden immer besser. Das ist 300.000 Kilometer. Und es ist fantastisch.
Mit den Batterien, also rein physikalisch auch nicht.
Doch, fantastisch.
Die können nicht besser werden.
Die gehen nicht. Ich sage jetzt mal nur einen Satz, damit ich so mit aufhören. Ich will nicht so viel reden. Weil die Forscher mit den Molekülen und Fraktionsstrukturen rein. Man glaubt es.
Also da geht noch was und ich habe auch schon vor 2 Jahren meine Bestellung für den Tesla Model 3 abgegeben, aber der muss so bald nicht kommen. Ich bin eigentlich mit der Verzögerung sehr, sehr einverstanden. Ich kann mein Erdgasauto bestimmt noch 100.000 Kilometer fahren.
Ich wollte aber noch einen Punkt kurz ansprechen, okay. Der denke ich mal auch jetzt, sag ich mal, eigentlich bei den, was Sie sagten, mit den Öllampen und den LEDs sehr stark zum Ausdruck kommt. Und zwar, das sind wir selber, nämlich wir mit unserem Spartrieb, wir immer das Günstigste kaufen wollen. Deswegen haben wir das Problem mit den vielen Produkten, die einfach in einem Prozess hergestellt werden in Asien. Ich meine, ich selbst kenne das, weil ich Elektronik mache und Elektronikprodukte herstelle, auch LED-Produkte. Die werden so billig hergestellt und unter solchen Umständen, dass es... Das kann man sich nicht vorstellen hier in Deutschland. Davon hat man keine Vorstellung. Und das sind wir aber selbst, weil wir sie kaufen. Wir gehen in Aldi und kaufen zwar die LED, anstatt wirklich die LED zu kaufen, die hier, sage ich mal, in Deutschland oder irgendwo produziert wird, die auch eine gewisse Qualität hat. Selbst Ostraum, Philips oder so produzieren alle in Asien. Ja? Aber es gibt auch die Produkte, die halt einfach dementsprechend, aber die kosten Geld. Das ist so.
Naja, pardon, ich habe eben unterschlagen bei dem Foto mit den frühzeitig von uns gegangenen LED-Lampen, dass ich da in der Tat auf eBay immer nur die günstigsten gekauft habe und dachte, ja, aber LED hält doch 10.000 Stunden.
Die LED,
und ich habe alles schlimmer gemacht. Es waren welche aus China mit Kohlestrom hergestellt und dann haben sie noch nicht mal 10 Stunden gehalten.
Ja, die LED hält.
Und die sind noch mit dem Fachverhältnis.
Und auch noch das. Eine Folie, die ich heute nicht habe, aber vielleicht kriege ich ja irgendwann noch mal eine Chance.
Entschuldigung,
buy local.
Da muss man wirklich schauen. Das kann ich Ihnen aber gleich noch zeigen. Es gibt einen ganz einfachen Trick, um zu erkennen, ob eine LED gut darstellt.
Gut, jetzt Wolf.
Ich möchte kurz zur Wahrheit nochmal was sagen. Also die Wahrheit ist ja ein schwieriges Gut, was man manchmal nicht so leicht
entscheidet.
Und bei dieser Geschichte hier mit dieser Ölplattform, das wurde ja der Beispiel. Ja, also es ist auch sicher richtig, die Ableitung, die sich daraus ergibt, dass man natürlich nicht unbesehen etwas glauben sollte, was es von einer sympathischen Person oder einer Organisation mit deren Zielen macht, bis er zurechtkommt als etwa mit den Zielen hier eines Ölkonzerns. Das ist klar, sich selber ein Bild zu machen, das ist immer gut, nur bei der Suche nach der Wahrheit ist das eigene Interesse natürlich auch eine Bedingung. Und ich muss sagen, dass ich Greenpeace bei der Suche nach einer umweltfreundlichen Lösung größeres Interesse und mehr Anstrengung zutraue, also nach einer richtigen, am wenigsten umweltschädlichen Lösung für Entsorgung einer solchen Plattform größere Anstrengung zutraue als einem Ölkonzern, wenn mehr andere Interessen hat. Also von daher halte ich es eigentlich auch für zulässig zu sagen, ich glaube, wenn Aussagen widersprüchlich gegeneinander stehen und ich, da ich auch vielleicht in der Kürze der Zeit nicht in der Lage bin, von A bis Z alles selbst zu überprüfen, zu sagen, ich glaube die Wahrheit, die mir Greenpeace präsentiert, eher als die Menschheit präsentiert.
Ist auch legitim, solange man die verschiedenen Fehler, die verschiedenen Fußfallen unseres Gehirns, wie ich sie eben genannt hatte, immer noch im Hinterkopf hat. Jetzt werden wir mal ein bisschen lebensnaher. Zum Mythos, dass Rohkost so gesund ist. Also, Pflanzen können nicht weglaufen.
Nicht mehr viel.
Außer deine Süßigkeiten.
So. Also von der Natur her, die Natur evolutionär hat ja eigentlich nur die Früchte zum Verzehr vorgesehen, wenn dafür quid pro quo die Samen verteilt werden. Andere Pflanzenteile sind in der Regel mit einem Cocktail von natürlichen Pestiziden gegen Bakterien, Pilze und Fraßfeinde ausgestattet. Bei vielen landwirtschaftlichen Produkten, Pflanzen, hat mal ein Biochemiker ausgerechnet, dass 99% der biozidwirkenden Substanzen, die man in diesen Pflanzen festgestellt hat, von der Pflanze selber produziert worden sind. 99,9%. Was andersherum natürlich bedeutet, man hat 0,1% chemische Pestizide gefunden. Ob das viel ist oder wenig, da hatte ich mir da keine Frage, hatte ich mich damals nicht gefragt. Ich kann es vielleicht noch nachvollziehen, später mal. So, nur ein Beispiel dafür. Jetzt kommt auch wieder der Vertrautheitsfehler. Würde jemand glauben, dass die grüne Soße aus Hessen gefährlich ist? Nein, ist sie aber. Sie ist gefährlicher, als ein Fipronil-Ei es gewesen wäre, was an den Pyrrolizidin-Alkaloiden im Borage liegt. Der ist lebertoxisch und krebserregend.
Kommt es dann nicht auf die Menge an?
Richtig, genau. Es kommt immer auf die Menge an.
So viel Borage gehört gar nicht in
der grünen Soße. Es ist nicht viel drin, aber das, was drin ist, ist die Dosis macht das Gift. Zum Beispiel ursprüngliche Kürbisse und Gurken, Zucchinis, haben sich mit Cucurbitacin gegen Fraßfeinde geschützt. Leider kommt es da auch immer mal wieder zu tödlichen Unfällen, wenn Schrebergärtner aus Samen selber die Kürbisse züchten. Und wenn sie im gleichen Garten oder Garten nebenan nämlich noch Zierkürbisse sind, denen ist nämlich das Gift nicht rausgezüchtet worden. Und wenn da eine Überkreuzbestäubung stattfindet, könnte man ziemlich bittere und dadurch ziemlich tödliche Kürbisse sich heranziehen. Und da gibt es noch viele, viele Beispiele. Nur die Bitterstoffe, die haben immer einen Effekt. Mal wollen wir den haben, weil er Bakterien oder Viren vielleicht in Schach hält. Deswegen essen wir das. Aber mal ist es auch zu unserem Schaden. Unterm Strich allein die Dosis macht das Gift. Und viele Pflanzen dienen auch eben wegen ihrer Effekte als Heilpflanzen. Noch weiter zur Rohkost. Nun.
Aber Bohnen kann man gar nicht als Rohkost essen. Die sind dann nämlich giftig, die müssen gekocht werden.
Ja, wunderbar. Ja. Richtig.
Ja, die müssen ja nicht gar werden.
Ich weiß auch nicht, ob jemand, hier sind wahrscheinlich einige Beispiele, ja? Ich weiß nicht, ob jemand, wird jemand, Kichererbsen schmecken roh, glaube ich, auch sehr, sehr mehlig.
Ja.
Also ich mag's auch gekocht, nicht? Aber das ist eine andere Sache. Also Jahrhunderte von Zucht haben unseren Kulturpflanzen die Giftigkeit weitgehend ausgetrieben. Davor galt, Kochen deaktiviert viele Gifte, nicht alle, aber sehr viele. Und macht viele Nahrungsbestandteile leichter verdaulich. In der Folge bekam unser Gehirn mehr Zucker. Eine Anthropologin hatte, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aus historischen Skeletten noch DNA zu extrahieren und hat dort herausgefunden, dass dann vor ungefähr 800.000 Jahren Amylase-Gene, die uns also in die Lage versetzten, auch Stärke zu verdauen, haben sich vervielfacht in unserem Genom. Vorher konnten wir so ein bisschen Stärke verdauen, danach seit 800.000 Jahren viel, viel besser. Übrigens bei dem Thema Random Facts, domestizierte Hunde, Haushunde können Stärke verdauen, Wölfe nicht. So, zurück zum Thema. Also Rohkost schont zwar die Vitamine und viele Wirkstoffe, aber ein Teil der Kalorien wird unverdaut ausgeschieden, insbesondere bei Knollen und Wurzelgemüse. Daher eignet sich Rohkost in der Tat auch so gut zur Diät, aber unterm Strich ist es bei vielen Lebensmitteln jedoch eine Verschwendung von Kalorien und man sieht, wo diese dann enden. Tatsächlich, es gibt gerade viele Forschungsbestrebungen, noch Kulturpflanzen sogar so zu züchten, dass die Stärke weniger verdaulich wird. Jetzt ist man gerade am Reis, weil auch in asiatischen Ländern es mehr und mehr Dickleibigkeit gibt. Also sagt man, die essen ja eh immer die gleiche viel zu große Menge Reis, dann produzieren wir jetzt, züchten wir einen Reis, der weniger gut verdaulich ist. Dann nehmen die nicht so viel Kalorien auf, dann geht das meiste hinten wieder raus. Und das bringt uns schon zum Thema Dünger in der Landwirtschaft. Also grundsätzlich, überschüssiger Stickstoffdünger wird im Boden in Nitrat umgewandelt, gelangt ins Grundwasser. Nitrat selbst ist nicht gefährlich, kann jedoch bei ungünstiger Darmflora, vor allem bei Säuglingen und Kranken, in Nitrit umgewandelt werden und dieses wiederum ist giftig. Und daher gibt es viele Gesetze dazu und einen Grenzwert fürs Grundwasser. Dieser Grenzwert wird bei 20% der landwirtschaftlichen Flächen überschritten. Aber jetzt muss ich meine Lanze brechen für meine Mitlandwirte. Es ist nicht die Landwirtschaft, die schuldig ist, sondern es ist, liegt halt, Landwirte halten die gleiche Praxis ein, aber an manchen Böden gelangt Nitrat ins Grundwasser, in anderen nicht. Das liegt häufig daran, dass der Boden unterschiedlich ist. Dort, wo Ackerbau auf minderwertigen Böden betrieben wird, viel Sand und wenig Löss, der ist in der Regel nur mit viel Dünger produktiv nutzbar. Früher waren das die Gebiete, da gab es nur Weidewirtschaft. Und da wurde dann durch den Dung immer natürlich neu gedüngt. Aber heute durch die hohen Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit, die immer höheren Anforderungen auch an die Landwirte, produktiver zu werden, wurden auch solche Flächen intensiver bewirtschaftet mit eben dieser Folge. So, das sind und waren meistens vier Regionen, aber es sind auch Gemüseregionen. Früher nicht. Früher hat man Gemüse lieber auf guten, schweren Äckern angebaut. Heutzutage aber durch unsere eigenen hohen Ansprüche an Gemüse im Supermarkt, das immer 1A-Qualität sein muss, ist es für die Gemüsebauern entscheidend, fast auf den Tag genau zur Reife auf den Acker zu fahren, damit es dann noch die vereinbarten paar Tage im Supermarkt schön ausschaut. Und gerade dieses Gemüse auf den Sandböden braucht viele, viele Düngergaben. Schon am Anfang, bevor es wächst, und dann geht natürlich alles ins Grundwasser durch, und auch noch kurz vor der Ernte, wo es dann auch gar nicht mehr so viel aufnehmen kann, weil kurz darauf dann halt der Salatkopf abgehackt wird. Und die allerhöchsten Werte von Nitrat, die sind ja gar nicht besonders ausgewiesen, die findet man unter den Siedlungen mit alten Kanalisationen. Ich glaube, ich springe einfach. Ich habe gesagt, ich wollte keine komplizierten Folien mehr bringen. So, mir ist nur ein Anliegen, Ihnen das noch einmal vorzutragen. Die Weltbevölkerung wuchs von 3 Milliarden 1961 auf mittlerweile 7,5. Die Agrarflächen aber nur um gut 10%. Also sank die Agrarfläche, die pro Mensch verfügbar ist, um die Hälfte von 4.000 auf 2.000 Quadratmetern. Dennoch, wurde der Anteil, die Zahl hungernder Menschen ging in absoluten Zahlen leicht herunter und in relativen Zahlen von 40% auf 14%. Dies war nur möglich durch die sogenannte landwirtschaftliche Revolution, den Einsatz von Maschinen und Kunstdüngern, wodurch doppelt oder dreifach höhere Erträge als vorher konventionell erzielt wurden. Nun, die ökologische Landwirtschaft bei all ihren Meriten, muss man auch sagen, die beschränkt leider den Einsatz von Kunstdüngern. Und hier bei den im Vergleich von konventionell und ökologisch sieht man, der Ertrag ist bei Weizen, Gerste, Kartoffeln, bei den wichtigsten Kulturen, beträgt da ökologisch, im ökologischen Landbau nur die Hälfte.
Schmeckt aber besser.
Das mag besser schmecken, weil wenn wir es uns vor Augen halten und wir es glauben, dann schmeckt es auch besser. Man hat nachgewiesen, es hat eine höhere Belastung von Pilzen und Pilzgiften. Aber das ist hier gar nicht das Thema. Für mich ist wichtig, der Vergleich zu den Zahlen hier. Die Ernährung der immer weiter zunehmenden Weltbevölkerung erfordert den Einsatz von Kunstdünger. Und wir müssen extrem flächeneffizient sein. Wir können hier uns es leisten. Es ist unser Wohlstand, dass wir uns hier ökologische Landwirtschaft leisten können. Dadurch haben wir hier weniger Dünger, weniger Nitrat- und Treibhausgasemissionen bei uns. Wir haben alles gut gemacht, aber dafür gibt es halt Landumwandlung, Rodung von Wäldern, Regenwäldern, intensivere Landwirtschaft, Nitratemissionen, Treibhausgasemissionen an anderen Orten in dieser Welt. Alles ist miteinander vernetzt. So. Es wird ja gesagt, gerne vom Interessensverband der Wasserwirtschaft angeführt, dass durch die hohen Nitratkonzentrationen im Grundwasser wir mit steigenden Wasserrechnungen zu rechnen haben. Das ist nicht so. Das ist falscher, schlimmer Alarmismus. Von 4000 Wasserwerken in Deutschland müssen nur 3 mit aktivem, apparativem Aufwand Nitrat entfernen. Die anderen, die viel Nitrat zu viel Nitrat im Grundwasser haben, sagen, das ist für uns gar kein Problem, weil wir nehmen sowieso noch Tiefenwasser dazu. Wir müssen das wegen der Redoxwerte miteinander vermischen. Nein, das ist so tief, da sind ganz stichte, also nicht, ja. Irgendwann landet das Grundwasser auch dann in den ganz tiefen Aquiferen, aber von vielen Kilometern entfernt. Ja. Es wird wohl da landen.
Also das ist nur eine Frage der Zeit. Du erreichst ja sozusagen nur den Wert meistens, auch hier in Gebirge, dass du Wasser aus dem Flachboden mit dem Tiefboden mischt, damit du bei den 50 Gramm pro Liter oder was in dem Rahmen bist. Und die Gefahr, dass das dann irgendwann, Jürgens, kann ich nicht sagen, auch in den Tiefboden landet, das hängt natürlich von den einzelnen Gesteinsschichten nochmal ab, die dazwischen sind, aber irgendwann wird es da landen.
Ja, ich habe mal gehört, also ich hatte mich mit den Wasserwerken in Krefeld unterhalten, die so in Langskiers ihre Brunnen haben, und da hatte ich mitgenommen, dass das Tiefenwasser wohl mehrere Jahrtausende hinter sich hat, bis es dann ganz unten gelandet ist. So, von daher, es ist eine Abwägungssache. Wir können natürlich das sofort reduzieren, aber dann mit der Folge, dass halt in anderen Orten der Welt dann die Nahrungsmittel für uns produziert werden. Oder was sind die Alternativen? Oder wir...
Hydroponik, Aquaponik, das ist aber ein neues System.
Ja. Die Alternativen wären strikte Vorschriften. Aber da müssen wir, glaube ich, alle mal Realist sein. Das ist nicht umsetzbar, und selbst wenn es in Deutschland umgesetzt würde, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das von den 7,4 Milliarden anderen Menschen außerhalb von Deutschland auch so umgesetzt würde. Ich hatte das mit der Giftigkeit von Nitrat gegenüber Nitrit bewusst vorweggestellt. Ich finde andere Umweltgifte viel schlimmer, und wir haben viel größere Baustellen. Und die Baustelle Nitrat finde ich gar nicht so gravierend. Will ich gerade nicht weiter vertiefen, das können wir sonst nachher ja diskutieren. Es wäre strengere Grenzwerte, wären ungefähr 80% der Landwirte gegenüber unfair. Denn dort würde bei Einhaltung der existierenden und bisherigen Regeln kein Nitrat im Boden ankommen. Auch da würde man jetzt auch nur wegen dieser 20% der Landwirte auf sandigen Böden oder Gemüsekulturen den Düngereinsatz für alle beschränken. So waren leider in der Vergangenheit dann immer die Regeln, ein Gesetz für alle in ganz Deutschland, egal was für Böden, egal was angebaut wurde, nur mit wenig Augenmaß. Also ich glaube, die Landwirte wären damit einverstanden, wenn insgesamt es mit Augenmaß selektiv einzeln stark beschränkt würde, zum Beispiel Gemüseanbau oder auf Sandböden. Darüber könnte man mit denen bestimmt diskutieren.
Und das Problem ist ja nicht nur so, wie Sie es jetzt darstellen, sondern es gibt ja über den Markt noch ganz andere Probleme, dass nämlich zum Beispiel die Gülle gar nicht dort aufgebracht wird, wo der Betrieb ist und der vielleicht genügend Fläche hat und die Flächen das auch aufnehmen, sondern dass er zum Beispiel aus Holland nach hierher gebracht wird und dann volle Möhre auf die Böden aufgebracht wird. Und die Bilanzen glaube ich so nicht, weil es gibt in der Tat ganz viel Überdüngung. Und was mich auch etwas stört an Ihren Ausführungen zu diesem Thema, Sie sprechen ja von der Weltbevölkerung. Wer sagt denn, dass die Weltbevölkerung sich alle so ernähren muss wie in Industriestaaten, das jetzt bei uns so üblich ist? Wieso können die nicht ihre Früchte, ihre was weiß ich was, so anbauen, wie sie es gewohnt sind oder eben auch aus wild wachsenden Pflanzen sich ernähren? Also ich finde, dass diese Ernährungsschlacht, die da immer steht, so und so viele Milliarden mehr, muss so und so viel intensivere Landwirtschaft bringen, die ist irgendwo falsch. Das setzt ja voraus, dass in aller Welt alle sich so ernähren müssen, wie wir uns ernähren müssen.
Ja, mir wäre es auch lieber, wenn jeder Maß halten würde. Zeigt halt nur die Erfahrung, zunehmender Wohlstand in Schwellenländern geht halt mit zunehmendem Verzehr höherwertiger Lebensmittel, Milch, Milchprodukte und Fleisch einher. Wir können das doof finden, aber wir können uns auch an die eigene Nase packen und sagen, wir haben es denen ja vorgemacht. Aber die Viehhaltung und die Gülle ist eine sehr gute Überleitung zu der nächsten Folie. Der Massentierhaltung. Ich selber verwende den Begriff nicht, weil es Fälle gibt aus anderen. Aber sprechen wir jetzt von der Haltung, überbordenden Haltung von Schweinen, von Rindern, von allen anderen Nutztieren, die wir haben. Ich habe eine sehr schöne, eigentlich eine erschreckend schöne Grafik dazu gefunden. Das Gewicht von Landsäugetieren oder Landsäugetiere nach Gewicht. Das hier ist die Masse der Menschen. Das hier sind unsere Haustiere und unsere Nutztiere. Das sind die Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine und die Rinder. Und hier unten der kleine Punkt, das sind die Elefanten. Und die anderen kleinen grünen Punkte, das sind andere wildlebende Säugetiere. Und das finde ich erschreckend. Und dass wir den Platz zum Leben mit weggenommen haben und die Ressourcen und das Land halt für unsere eigenen Tiere nutzen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber man muss Verständnis aufbringen. Also und darum gehe ich jetzt sofort zur nächsten Folie über. Es folgen nur noch 4. Wir sind fast am Ende. So. Es wäre ja schön, sagen viele, wenn wir nur uns von Ackerbau ernähren könnten. Nur von Getreide, von Gemüse, von Obst. Würde mittlerweile mit den großen Zuchterfolgen wahrscheinlich auch klappen. Aber dennoch ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass Ackerbau alleine in der Vergangenheit nicht funktioniert hätte. Der Ackerbau war damals, als er entstand, nur möglich durch die regelmäßigen Überflutungen vom Euphrat, Tigris, vom Nil, Yangtze und anderen. Und es kam immer wieder zur Bodenauslaugung, zur Versalzung durch künstliche Bewässerung. Das führte immer wieder zu Missernten, diese führten zu Hunger und diese führten zu Kriegen. Daher entstand eigentlich auch wirklich zeitgleich mit dem Ackerbau kam es zur Domestizierung von Rindern, Ziegen, Schafen, allesamt Grasfresser. Das einzige nicht grasfressende Tier, das so früh domestiziert wurde, war der Hund. So, das Vieh, das gab eine größere Ernährungssicherheit und ergänzte den Ackerbau mit seinen wechselnden Ernteerfolgen. Vieh erst ermöglichte die Besiedlung bis dato unwirtlicher Gebiete. Europa, vor allem Nord- und Osteuropa und die russisch-mongolischen Steppen mit ihren kalten Wintern. Und ich frage mich immer wieder, auch wenn es müßig ist, was wäre wohl passiert, wenn die Bauern vor 10.000 Jahren auf die Domestizierung von Wild verzichtet und sich auf Ackerbau beschränkt hätten? Wir sind hier, weil unsere Vorfahren Ackerbau und Viehhaltung betrieben haben. Wir können vieles mit Viehhaltung kritisch hinterfragen, wir müssen das auch, aber wir sollten es nicht in Bausch und Bogen verdammen, weil es bedeuten würde, unsere eigene Herkunft zu verleugnen. Und außerdem ist Deutschland ein Spezialfall. Große Teile der Erde, große Teile der Landoberfläche sind nicht für Ackerbau, aber sehr wohl für Weidewirtschaft geeignet. Das hier ist eine Karte, die ist eigentlich über die Gefahr von Wüstenbildung. Gleichwohl trifft es fast 1:1 zu auf die Zonen, die hier gelb, orange und rot gezeichnet sind. Die sind für Ackerbau nicht mehr geeignet. Die sind gerade noch für Weidewirtschaft geeignet. Und eine nachhaltige Weidewirtschaft kann die Wüstenbildung stoppen. Und daher, unterm Strich, geht es bei der Viehhaltung nicht um ein Ob, sondern um das Wie. Und damit beende ich den, nein, ich beende ihn noch nicht. Hier sind Literaturtipps, da komme ich gleich wieder zurück. Und das ist die allerletzte.
Habe ich da Uwe Poll mal gesehen?
Ja, so, das ist, hier ist mein Fazit, damit möchte ich enden. Also, wir sollten uns bewusst sein, dass unser Gehirn faul ist, vor allem wenn es unterzuckert ist. Wir sollten vor allem unsere eigenen Meinungen immer wieder hinterfragen und auf Fehler, auf sogenannte Biases abklopfen. Es gibt leider keine einfachen Wahrheiten. Die Wahrheit hat mehr Facetten als die, die wir zu kennen glauben. Und ich habe nicht über das Belohnungssystem in uns Menschen gesprochen. Das ist auch sehr wichtig. Und daher, zu guter Letzt, wir sind nicht perfekt. Wir sollten mit uns selbst Deals ausmachen. Zum Beispiel, wenn ich bei meiner nächsten Reise nach München eine Stunde eher losfahre und dann konstant 120 statt 160 fahre, spare ich 60 Kilogramm CO2 und dann darf ich ein Jahr lang jede Woche eine neue Plastiktüte nehmen. Werden unterm Strich immer noch 50 Kilo CO2 eingespart. Wenn ich im nächsten Sommerurlaub nicht auf die Kanaren fliege, sondern per Zug ins Tessin fahre, spare ich 1,5 Tonnen ein, dann darf ich den ganzen Winter mit dem Auto die 10 Kilometer zur Arbeit fahren. Werden unterm Strich immer noch eine Tonne CO2 eingespart. Und wenn ich endlich den alten Gaskessel gegen einen neuen Gasbrennwertkessel auswechsle, werden 8 Tonnen in 10 Jahren eingespart. Dann darf ich sogar einmal auf die Kanaren fliegen. Also ich sage das, es ist eigentlich unmöglich, immer päpstlicher zu sein als der Papst, jeden Tag ein heiliges Leben zu führen. Wir müssen uns bewusst sein, was die großen Hebel sind. Wir müssen einmal einen großen Hebel ziehen und dann dürfen wir auch mal bei den kleinen Schrauben tolerant und großzügig uns selbst gegenüber sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich empfehle besonders Bücher, die anscheinend gegen die eigene Weltanschauung verstoßen.